Hallo Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sitzen noch in Abu Dhabi im Hotel. Gestern das große Finale. Lando Norris ist Weltmeister. Schmidti, es war ein spannendes Rennen, es war ein interessantes Rennen, vielleicht aber nicht ganz so abgelaufen, wie man es gedacht hatte. McLaren hat die Taktik gesplittet, Norris auf Mediums, Piastri auf Hard. Dann wurden in der ersten Runde noch die Plätze gewechselt. Hat dich diese Taktik überrascht und was hat sie überhaupt gebracht? Kannst du das nochmal erklären?
Ja, sie hat schon ein bisschen überrascht, denn McLaren musste halt zum ersten Mal seine Papaya-Regeln aufgeben. Also es ging einfach nicht mehr mit Gleichbehandlung. Das haben die natürlich gemerkt. Nach der Pole Position von Max Verstappen war klar, der könnte auch das Rennen gewinnen. Also müssen wir da mit vereinten Kräften gegen diesen Verstappen vorgehen. Und die große Angst war ja, dass er eine Bummelfahrt einleitet, so wie Lewis Hamilton 2016. Das musste verhindert werden. Das ging nur mit einer gesplitteten Taktik. Deswegen hat man gesagt, okay, Piastri kann mehr riskieren als Norris, logischerweise. Er hatte ja auch weniger zu verlieren, ähnlich wie Verstappen. Den setzen wir jetzt mit den harten Reifen gegen Verstappen. Man ist davon ausgegangen, dass Verstappen, weil er sich ja zwei Mediums aufgehoben hat, auf den Medium starten wird und hat quasi ja von vornherein den Plan gehabt. So, der Norris macht alles, was der Verstappen macht, inklusive den gleichen Reifen. Den Piastri schicken wir mit einer alternativen Strategie gegen Verstappen ins Rennen, um zu verhindern, dass das Rennen zu langsam wird. Und man hat eigentlich eine Stallregie geschaffen, das war, man kann schon fast sagen, genial, die keinem der beiden wehgetan hat. Denn Verstappen, Piastri, auch für Piastri war es das Beste. Er musste was anderes machen als die anderen. Man hat ihm die Siegchance und damit die Titelchance ja nicht genommen. Er hätte das Rennen ja auch gewinnen können, rein theoretisch mit dieser Strategie. Und er war sowieso abhängig davon, wie das weitere Rennen läuft, genauso wie Verstappen.
Ja, also die Leute waren etwas überrascht, dass Red Bull so gar nichts probiert hatte. Gab es denn im Rennen gar keinen Moment, wo Verstappen vielleicht nach hinten hin für Unruhe stiften hätte können?
Nee, glaube ich nicht, weil, wie gesagt, man hat den Piastri ja gleich in Kurve 9 in der ersten Runde nach vorne geholt. Oder sagen wir mal so, Norris hat es ihm nicht schwer gemacht, da zu überholen. Das war natürlich abgesprochen. Und damit war Verstappen klar, wenn er anfängt zu bummeln, wird der Piastri ohne Rücksicht auf Verluste da angreifen. Und man kann auf dieser Strecke, man kann schon das Feld ein bisschen einbremsen. Fernando Alonso hat das im Mittelfeld mal probiert, aber das geht maximal so für eine halbe Sekunde. Das ist nicht genug. Ja. Mercedes war einfach viel zu langsam. Ferrari hätte McLaren sicher in die Suppe spucken können, aber ich glaube, die haben dann gemerkt, so die einzige Chance, die wir jetzt haben, ist die Flucht nach vorne, den Sieg absichern und dann aufs Beste hoffen.
Ja, Ferrari, du hast es gerade angesprochen, die waren ja im Qualifying oder auch in den Trainings noch relativ weit hinten. Plötzlich im Rennen, Leclerc immer im Rückspiegel von Norris. Warum waren die plötzlich so stark?
Ja, die haben ganz klar das Auto ein bisschen mehr Richtung Rennen abgestimmt. Die hatten natürlich alle Angst, dass die Reifen stark abbauen. Dann hat es sich schon im Training in den Longruns gezeigt, dass der rechte Vorderreifen kritisch ist, dass der zu körnen beginnt. Auf der anderen Seite im letzten Sektor mit diesen vielen Kurven besteht natürlich auch die Gefahr, dass die Hinterreifen überhitzen. Man muss da diesen Spagat schaffen. Ja. Vorne rechts das Ding schützen, hinten schauen, dass er nicht überhitzt. Und da hat Ferrari mehr Richtung Rennen gearbeitet, deswegen war das Auto auch im Training, also nicht gerade Extraklasse, kann man sagen. Also war eine Meisterleistung von Charles Leclerc, den Ferrari überhaupt auf Startplatz 5 zu stellen. Er hat dann wirklich den Norris und auch den McLaren beschäftigt, allerdings immer nur so für 10, 12 Runden. Man muss sagen, in beiden Fällen, also nach dem ersten und zweiten Boxenstopp, ist Leclerc, der zu stark, zu aggressiv angegangen, hat dann hinten raus gebüßt. Er ist dann auch auf 3, 4, 5 Sekunden zurückgefallen. Ja. Und er hat aber zumindest dafür gesorgt, dass Norris auf eine Zweistoffstrategie umschwenken musste, denn man musste sich gleich am Anfang gegen einen möglichen Undercutter absichern. Ja. Somit war der eine Plan von McLaren hinfällig, dass man mit dem Norris exakt das macht, was Verstappen vorgibt.
Ja, zweimal wurde ja quasi McLaren frühzeitig oder früher als geplant reingezwungen durch die Undercut-Versuche von den Fahrern hinter ihm. Beim ersten Mal ist er direkt auf Platz 9 zurückgefallen, aber dann hat er gezeigt, dass er auch kämpfen kann und dass er diesen Titel verdient. Wie siehst du da zum Beispiel dieses Duell gegen Tsunoda, was ja für einige Aufregung auch bei uns im Pressesaal gesorgt hat?
Ich sehe es nicht nur das Duell gegen Tsunoda. Davor hatte er 4 Autos innerhalb von 2 Runden überholt und zwar richtig aggressiv. Also da hat man schon gesehen, er ist ja auf einer Titelmission. Er ist auch bereit, dafür zu riskieren, wenn es notwendig ist. Hat er relativ wenig Zeit verloren, lief dann auf Tsunoda auf. Und ich glaube, der McLaren ist da bestimmt das Herz in die Hose gerutscht, weil Tsunoda wurde ja daran erinnert, was zu tun ist. Und der hat dann auch noch am Funk gesagt, ich weiß, was ich zu tun habe. Und er hat dann auch auf der Geraden, ich glaube, dreimal die Spur gewechselt und den Norris da fast in die Wiese geschoben. Und er ist aber auf dem Gas geblieben. Das hat also ganz klar gezeigt, ich will diesen Titel. Und wie du schon sagst, das war auch für mich ein Zeichen dafür, er hat ihn sich da verdient. Er war eben nicht dieser Zauderer, der immer an sich selbst zweifelt, sondern hat gesagt, ich muss jetzt an diesem Tsunoda vorbei, der darf mich hier nicht einbremsen, weil das spielt nur dem Leclerc in die Hände und im Endeffekt auch dem Verstappen. Ja. Also da muss man sagen, Hut ab, ist ein klasse Rennen gefahren.
Ja, im letzten Rennen, wir haben es gesagt, Norris Stärke gezeigt, aber Verstappen über die ganze Saison, meiste Siege, meiste Pole Positions, war er deiner Meinung doch der stärkere Fahrer und wäre er vielleicht der würdigere Champion gewesen?
Er war sicher der bessere Fahrer, ganz klar. Er war auch schon in der ersten Saisonhälfte der bessere Fahrer. Da hatte er noch nicht das Material, um zu gewinnen. Er hat ganz, ganz wenig Fehler gemacht. Ein Fehler war sicher in Barcelona, dass er sich da mit George Russell angelegt hat nach dem Restart. Das hat ihn einen Haufen Plätze und Punkte gekostet. Im Nachhinein kann man sagen, das war die WM, aber Verstappen hat auch gesagt, Leute, es entscheidet sich nicht in dem einen Rennen, andere machen auch Fehler in anderen Rennen. So kann man das, so einfach kann man es nicht rechnen. Er ist der beste Fahrer unserer Zeit, ganz klar. Aber der Weltmeister ist der, der die meisten Punkte hat, so heißt diese Disziplin. Nelson Piquet hat früher immer gesagt, Nigel Mansell hat 2 Weltmeisterschaften verloren, ich habe 3 gewonnen, weil auch damals hat man immer gesagt, ja, ist das fair, der Mansell war doch schneller oder sagen wir, Senna war schneller als der Prost wurde dann aber trotzdem Weltmeister. Wie gesagt, die Aufgabe heißt, die meisten Punkte zu sammeln, das hat nun mal Lando Norris gemacht, auch wenn es am Ende nur 2 waren. Ja. Ja. Und auch Piastri, muss man sagen, jetzt könnte man sagen, ohne die 6 Rennen, wo er da so ein bisschen in der Kopfkrise war, hätte der die WM mit links gewonnen. Ja, hätte auch, ich meine, der lag 104 Punkte vor Verstappen und im Endeffekt dann, ich weiß nicht, wie viele Punkte es dann waren, eben hinter ihm. So kann man aber nicht rechnen. Es ist eben so passiert, wie es passiert ist. Und man Piastri, wenn wir noch mal kurz auf den zurückkommen, der hatte durchaus eine Chance, dieses Rennen zu gewinnen. Nämlich genau in dem Augenblick, wo er in Führung lag, weil er ja länger draußen geblieben ist. Wenn da ein Safety Car kommt, dann sieht die Nummer ganz anders aus. Hätte ihm auch nichts geholfen, weil dann wäre der Verstappen 2. geworden und der Norris 3. Aber trotzdem, er hatte seine Chance bis zum Schluss. Und er hat sich eben in diesen 6 Rennen ab Baku bis Brasilien vergeigt. Und plötzlich in den letzten 2 Rennen war er wieder der Alte.
Ja. Kommen wir nochmal zu Red Bull. Die haben ja das Auto relativ lange weiterentwickelt, länger als alle anderen. Glaubst du, das fliegt denn nächstes Jahr um die Ohren?
Kann ihn um die Ohren fliegen. 2021, 2022 ist es ja nicht passiert. Da haben sie eine ähnliche Strategie gefahren. Diesmal ist die Aufgabe natürlich eine viel, viel größere. Dann kommt noch dazu, dass sie einen eigenen Motor bauen. Das ist natürlich eine Herkulesaufgabe für einen Privatrennstall oder auch in dem Fall einen privaten Motorenhersteller. Man kann das ja durchaus mit Cosworth oder mit Ilmo vergleichen. Ja. So wie die das da bei sich aufziehen auf ihrem Campus. Also das kann ihn sicher um die Ohren fliegen. Die Motorentwicklung war ja nicht beeinflusst durch dieses späte Abschalten der 2025er Autoentwicklung, aber trotzdem, man wird sehen, aber ich traue Red Bull schon zu, dass sie ein gutes Auto auf die Beine stellen werden, also das ist, die können das, ob es dann das Beste ist, wird man sehen.
Ja, im Finale hat es nochmal gezeigt, Verstappen hatte keine Hilfe, musste sich da alleine gegen 2 McLaren irgendwie zurechtfinden. Nächstes Jahr kommt Hadjar, steigt auf ins A-Team, wurde letzte Woche verkündet. Siehst du bei ihm Potenzial, die Chance, dass er da besser aussieht als die Fahrer vor ihm? War jetzt ja nicht nur zu Not.
Ja, also man hat ja auch bei Lawson gesagt, der ist robust, den stört das nicht, wenn er mal langsamer ist als der Verstappen. Der wird das sicher langfristig sehen. Das sagt man jetzt beim Hadjar auch. Der wirkt auch sehr stabil mental. Auf der anderen Seite, wenn der dann 2-3 Mal richtig einen eingeschenkt kriegt, dann wird man mal sehen, wie er reagiert. Das ist ganz schwer zu sagen. Der Verstappen ist natürlich ein Tier, der mit allem schnell ist. Jetzt ist es aber so, und da hat der Hadjar sicher auch recht, nächstes Jahr beginnt alles wirklich bei Null, und zwar komplett bei Null. Die Autos haben auch eine ganz andere Fahrcharakteristik als die jetzt, eher wie 2021. Da wird es dann wieder darauf ankommen, wie kann man den Fahrstil umstellen von diesen Ground-Effect-Autos wieder auf die 2026er Autos. Und er sagt, der Verstappen fängt da genauso bei Null an wie ich. Stimmt natürlich nicht ganz, weil Verstappen hat, würde ich mal sagen, eine größere Datenbank an verschiedenen Autos, die er schon gefahren ist.
Und er kennt das Team.
Er kennt das Team. Also das wird sicher nicht einfach für den Hadjar. Ich würde mal sagen, er wird sicher besser abschneiden als Tsunoda.
Ja. Kommen wir nochmal zu McLaren. Papaya Rules war ja so ein Wort, was dieses Jahr immer wieder rumgegeistert ist, auch von dir oft kritisiert. War es am Ende aber dann doch die richtige Entscheidung, beide Fahrer so lange wie möglich bei Laune zu halten?
Ja, sicher. Man, das hätte sicher für Unmut gesorgt, wenn man jetzt dem Piastri schon 3-4 Rennen vorher gesagt hätte, du musst dich jetzt komplett in den Dienst der Sache stellen. Es hat auch so funktioniert, auch wenn es knapp war. Also McLaren hat da einiges aufs Spiel gesetzt. Mhm. Jetzt muss man sagen, die Disqualifikation in Las Vegas hat natürlich nichts mit Papaya-Regeln zu tun. Der Taktik-Flop in Katar vielleicht schon eher, weil man hätte ja zumindest mal mit Norris auf Verstappen reagieren können. Klar, Piastri als Spitzenreiter, der war gefangen, da musste man eine Entscheidung treffen, die war die falsche, egal. Aber man hat ja gesehen, Verstappen biegt in die Boxengasse ab, man hat es dann unterlassen, ihm zu folgen. Einerseits, weil man wirklich der Meinung war, man hat es richtig gemacht. Ja. Und zweitens, glaube ich auch, weil man dann den Piastri, den hätte man dermaßen natürlich dann benachteiligt, der wäre am Schluss wahrscheinlich gekommen, warum holt er mich nicht rein? Also da war es sicher nachteilig. Aber wie gesagt, die Strategie, die sie jetzt ausgegraben haben für das letzte Rennen, die war perfekt. Sie hat keinen Weg getan, sie hat beiden gedient und sie haben sich wirklich dadurch gegen Verstappen, diesen übermächtigen Verstappen, abgesichert.
Ja, Lando Norris hat ja auch einige gesagt, er hätte sogar Piastri den Sieg gewünscht. Natürlich auch ein bisschen aus Eigennutz, aber auch, weil Piastri eben ein guter Teamkollege war, hätte ihm auch den zweiten Platz in der WM gewünscht. Wie siehst du jetzt da dieses Duell bei McLaren? Lando Norris war ja auch psychologisch nicht immer so der stabilste in der Vergangenheit. Gibt ihm das nochmal neuen Schwung, neues Selbstvertrauen für die Zukunft? Oder ist Piastri der Mann der Zukunft bei McLaren?
Ne, ich glaube, das wird mit Sicherheit dem Norris Zuversicht geben und auch Selbstvertrauen. Aber ich glaube, als Typ wird er sich da nicht ändern. Wenn jetzt nächstes Jahr mal wieder was läuft, dann wird er weiter selbstkritisch bleiben. Ich glaube, Piastri hat jetzt wieder so ein bisschen Stabilität zurückgewonnen. Er ist darüber hinweggekommen, was da in Monza passiert ist. Da brauchen wir nicht drüber reden. Monza war sicher ein Genickbrecher für Piastri, weil es hat ihn 6 Rennen gekostet, auch wenn er zwischen mal ein paar Fehler drin waren, die vielleicht gar nichts mit Monza zu tun hatten, wie die Unfälle da in Baku oder der Crash im Sprint in Brasilien da auf der nassen Fahrbahn, ach so, der auch ziemlich unnötig war. Das hat jetzt sicher nichts damit zu tun. Hat ein bisschen überrascht, weil wir ihn ja als extrem stoisch und wirklich kühl eingeschätzt haben. Wir haben gesagt, das ist der auch gegen Verstappen nicht zerbricht mental. Ich glaube, da hat er jetzt auch gelernt, hat er auch gestern nochmal gesagt, dass die 6 Rennen waren für ihn eine gute Lehre. Da wird er sicher, das wird ihm nicht nochmal passieren. Und ich glaube schon, dass er, wenn er nochmal einen Schritt macht, wird er für Norris wahrscheinlich noch ein stärkerer Gegner. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er besser ist. Ich meine, der Norris ist sauschnell, das weiß man. Und ich glaube, wenn es jetzt nur auf die Grundschnelligkeit angeht, ist er nicht viel hinter Verstappen. Ja. Verstappen ist natürlich der komplettere Rennfahrer. Aber ich glaube, auf das Duell Piastri gegen Norris können wir uns nächstes Jahr richtig freuen.
Ja, kommen wir mal auf Ferrari zu sprechen. Haben ja viele Fans auch unter unseren Zuschauern. Basseur hat ja erklärt, dass man relativ frühzeitig die Entwicklung eingestellt hat und die Saison quasi geopfert hat. War es aber vielleicht jetzt, wo nur P4 rausgekommen ist und viel Unruhe ins Team gekommen ist, war es die falsche Entscheidung?
Naja, ob es die falsche Entscheidung war, wissen wir erst, wenn der Ferrari nächstes auf den Rädern steht und dann wieder nur Platz 4 ist oder Platz 3. War natürlich ein gewisses Risiko, aber es war wirklich schon Mitte April abzusehen, dass McLaren die Nummer durchfährt und Ferrari da keine Chance hat. Im Endeffekt blieb ihnen nichts anderes übrig. Sie mussten das irgendwie so machen. Natürlich brennt jetzt in Maranello wieder der Baum. Das letzte Rennen hat sich jetzt vielleicht ein bisschen versöhnt, aber Platz 4, das tut natürlich weh. Und Vasseur wird weiter unter Druck bleiben. Es ist halt so bei Ferrari. Es ist ein anderes Team. Da leider denken die Chefs ganz oben nicht langfristig oder mittelfristig, sondern lassen sich halt zu sehr von den Emotionen leiten.
Ja. Wenn wir über Ferrari sprechen, ist natürlich auch Hamilton das große Thema. Hat ja gerade auch jetzt in der zweiten Saisonhälfte keinen guten Eindruck hinterlassen, auch irgendwie psychologisch angeschlagen. Glaubst du, das war nur die Ground Effect Autos und die neue Umgebung bei Ferrari und er ist nächstes Jahr wieder voll dabei oder hat er seinen Zenit schon überschritten?
Da spielt sich ja vieles zusammen. Erstens mal das neue Team, das neue Auto, die Ground Effect Autos und dann kam er halt in so eine Spirale rein, wo plötzlich nichts mehr funktioniert hat, gerade bei den Rennen, wo der Ferrari ohnehin nicht so gut war. Das waren jetzt auch die letzten drei. Er ist ja dreimal hintereinander im Q1 ausgeschieden. Für ihn natürlich eine Schmach, ist ganz klar, als Rekordweltmeister und Rekordsieger. Und es ging ja eigentlich nicht um viel. Er war in diesem einen Training, wo es eben drauf ankommt, aus dem Q1 rauszukommen, nur um 0,231 Sekunden langsamer als Leclerc. Er bleibt hängen. Leclerc fährt vor bis Startplatz 5. Aber Er wird nächstes Jahr, ganz klar, er wird nächstes Jahr zeigen müssen, dass er auf Augenhöhe mit Leclerc fährt. Und das ist das Schwierige. Die Autos liegen ihm dann vielleicht wieder besser, aber der Leclerc ist ja auch einer, der auf jedem Auto schnell ist. Ja. Und das hat er jetzt auch gestern wieder gezeigt. Also ich meine, der Ferrari war sicher jetzt kein überragendes Auto, auch gestern nicht, aber Leclerc hat teilweise mit Lando Norris mithalten können. Und das wird der Prüfstein für Hamilton sein. Wenn er nächstes Jahr nicht mit Leclerc auf einer Ebene fährt, dann fürchte ich, ist spätestens Ende nächsten Jahres seine Formel-1-Karriere beendet.
Ja, neben Hamilton ist auch Mercedes happy, dass die Ground-Effect-Ära jetzt endlich vorbei ist. Konnten da nicht an die Erfolge vorher anknüpfen. Warum hat es bei Mercedes nicht so geklappt? Die haben ja schon relativ schlecht gestartet, direkt 2022. Aber andere Teams wie McLaren haben ja gezeigt, dass man da auch die Trendwende hinbekommen kann.
Ja, das ist eben ganz, ganz schwer. Also wenn man mit einem Rückstand in eine neue Ära startet, dann ist es schwer aufzuholen, vor allem unter dem Budget Cap. Man kann ja nicht mehr so viel Geld reinschmeißen wie früher. Man ist da schon ein bisschen gehandicapt. Aber bei McLaren, glaube ich, war irgendwann mal das große Verständnis da und das hat auch gepasst. Bei Mercedes hat man ja immer mal wieder gedacht, so, jetzt verstehen wir die Reifen, jetzt verstehen wir, wie wir das Auto einstellen müssen, wie die bodenfrei zu sein hat, damit es funktioniert. Passt natürlich nicht für jedes Rennen gleich, aber trotzdem. Und da sind sie immer wieder zurückgeworfen worden. Auch jetzt, die letzten paar Rennen waren wieder ein gutes Beispiel. In Katar und in Brasilien war Mercedes eigentlich ganz gut bei der Musik und plötzlich, auch in Las Vegas und plötzlich beim letzten Rennen, haben sie wieder das alte Problem, Hinterreifen überhitzen, der rechte Vorderreifen geht in die Knie. Also da fehlt, glaube ich, irgendein gewisses Grundverständnis, was vielleicht in dieser ganzen Aufholjagd ist da irgendwas übersehen worden. Und man hat einfach keine Linie gefunden, das Auto immer perfekt abzustimmen und auf die Reifen auch perfekt zu reagieren, dass man sie immer in das Fenster bringt, in dem sie funktionieren.
Ja, am Ende nochmal ein Blick auf Sauber. Mhm. Die haben ja ihr letztes Rennen unter dem alten Namen, unter dem Namen des Firmengründers gefahren, war auch selber da, Peter Sauber, ja, zusammen mit BR Zehnder, einer der ältesten Rennställe ja mittlerweile in der Formel 1, als Privatteam auch immer durchgehalten. Was hat dieses Team für dich ausgemacht in den letzten Jahrzehnten?
Ja, die große Leistung ist eben als Privatteam so lange durchzuhalten, das haben ja nicht viele geschafft. Da könnte man jetzt McLaren natürlich anführen, ist ein Privatteam immer noch, auch Williams. Aber dann sind in dieser Zeit, in der Sauber dabei war, und das war ja seit dem Grand Prix von Südafrika 1993, sind sehr, sehr viele Teams, die auf gleicher Basis entstanden sind, sind verschwunden, ja, pleite gegangen. Bei Sauber muss man natürlich sagen, er war derjenige, der die deutschen Motorhersteller oder die deutschen Autokonzerne in die Formel 1 gebracht hat. Mit ihm ist Mercedes gekommen. Dann hat BMW 2006 80% seiner Firma gekauft. Sie haben sie dann wieder zurückverkauft 2010. Und jetzt übernimmt Audi den Sauber. Also irgendwie ist da schon eine Connection da. Fast alle deutschen Autofirmen, wie gesagt, sind mit Sauber in der Formel 1 gewesen. Und ich glaube, das ist sicher auch eine Leistung, die dieser Rennstall vollbracht hat. Er war immer zuverlässig, eine zuverlässige Größe. Er hat jetzt keine Rennen gewonnen in Serie, aber man konnte sich darauf verlassen. Die Basis in Hinwil ist gut. Jetzt muss sie natürlich ausgebaut werden, weil inzwischen ist die Formel 1 fortgeschritten. Der Windkanal ist schon modernisiert. Sie haben jetzt auch einen besseren Simulator. Der wird natürlich dann auch nochmal auf den letzten Stand gebracht. Es entsteht ein neues Fabrikgebäude. Also da ist einiges zu tun, dass aus Sauber das Werksteam Audi werden kann.
Ja, am Ende nur Platz 9 in der WM-Wertung. Da hatte man sich ein bisschen mehr erhofft, aber immerhin 70 Punkte, was ja ein Riesenfortschritt im Vergleich zum letzten Jahr ist. Jetzt im letzten Rennen der Kampf gegen Haas. Warum hat es da nicht ganz funktioniert, diese, ich glaube, 5 Punkte waren es vorher noch aufzuholen?
Ja, also es sah ganz gut aus am Freitag, waren beide Autos sauschnell und die Ingenieure haben mir auch erzählt, Abu Dhabi war eigentlich perfekt für sie. Sie konnten das Auto genau mit der Bodenfreiheit fahren, in der es den meisten Abtrieb generiert. Pech war natürlich das falsche Timing im Qualifying. Hülkenberg zu spät rausgeschickt, beide eigentlich zu spät rausgeschickt. Für Bortoleto hat es gerade noch gepasst. Nico Hülkenberg ist schon in der Aufwärmrunde in Verkehr geraten. Er war dann zu dicht dran an Bortoleto, hat natürlich in den Turbulenzen Abtrieb verloren. Deswegen nur 18. Startplatz. Er hat es trotzdem bis auf Platz 9 geschafft. Gut, er hat die letzten zwei Plätze nach dem Rennen gewonnen, weil Berman und Stroll wegen Zickzackfahren im Zweikampf da nochmal 5 Sekunden Strafe gekriegt haben. Aber Hülkenberg war vom Speed her sicher auf dem Niveau der beiden, wahrscheinlich sogar besser. Also er hat diesen 9. Platz verdient. Aber man muss sagen, dummerweise war eben auch der Aston Martin überraschenderweise stärker, als wir erwartet haben auf diesem Typ Strecke. Ja. Und der Haas war auch sehr stark. Also Esteban Ocon ist ein klasse Rennen gefahren.
Ja, Sauber geht in der bis ungewisse Zukunft jetzt mit Audi. Du auch, Schmidi. Wir haben es in den Kommentaren schon viel gelesen. Die Leute haben schon spekuliert, was passiert. Du verabschiedest dich in die verdiente Rente nach dem Jahr, wirst nicht mehr ganz so oft bei uns zu sehen sein in unserem Podcast, in unseren Videos. Kannst du mal erklären, was ist geplant nächstes Jahr? Wie geht's bei dir persönlich weiter?
Also es ist jetzt kein 100%iger Ausstieg, ich würde mal sagen ein 95%iger. Die Rennen eigentlich, die ich besuchen will, stehen schon fest. Es sind 4 Stück, also Melbourne, Monza, Monte Carlo und Brasilien. Ja. Ich werde sicher die Szene weiter verfolgen, eben von außen. Vielleicht ist es manchmal sogar besser, als zu dick drin zu sein. Von außen hat man manchmal eine ganz andere Sicht der Dinge. Und wenn es dann irgendwie geht und passt, können wir ganz gerne wieder einen Podcast machen. Aber wie gesagt, es irgendwann ist Schluss und man muss, glaube ich, den Zeitpunkt dann auch mal irgendwann wählen, zu sagen, jetzt müssen die jüngeren Leute ran. Es ist halt auch eine ganz andere Zeit mit Social Media und so. Das ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt diese Entscheidung getroffen habe.
Ja, du bist, glaube ich, seit 77 war dein erstes Rennen als Fan, seit 81 professionell dabei. Was ist dir in all den Jahren in Erinnerung geblieben? Hast du da so Momente, wo du dann nochmal drüber nachdenkst oder auch Personen, Freunde, die du kennengelernt hast?
Ja, in Momenten sicher. Wie gesagt, mein ganz großer Moment war der erste Grand Prix in Ungarn, weil das konnte man sich nicht vorstellen, dass jemals hinter dem eisernen Vorhang ein kapitalistischer Sport wie die Formel 1 da stattfinden kann. Das war sicher eine der größten Leistungen von Bernie Ecclestone. Natürlich Imola, ganz klar, die tragischen Vorfälle dort, schlimmer kann es eigentlich nicht kommen, dass alles auf ein Wochenende konzentriert und dann ging es ja gleich weiter. Also da war die Formel 1 massiv unter Druck, muss man sagen. Es gab natürlich auch geile Rennen wie Grand Prix von Japan 2005, als Kimi Räikkönen von ganz hinten nach vorne gefahren ist, als Fernando Alonso auch von ganz hinten auf Platz 3 gefahren ist.
Die Schumi-Jahre
natürlich unglaublich. Ein deutscher Weltmeister konnte man sich ja lange nicht vorstellen. Ja. Und dass der Vettel das dann geschafft hat, das auch nochmal zu leben mit 4 WM-Titeln dann. Also das war schon unglaublich.
Ja, Corona war, glaube ich, so der Tiefpunkt in letzter Zeit. Da war die Formel 1 ja beinahe gescheitert, hat sich dann aber wie Phönix aus der Asche empor erhoben. Jetzt gerade sieht so aus, Boom-Phase. Glaubst du, die Formel 1 ist da auf einem guten und stabilen Weg für die Zukunft oder gibt es da Anzeichen, dass vielleicht der Aufschwung demnächst Ende sein könnte?
Ja, ich glaube, dass Corona und der Boom direkt miteinander zusammenhängen. Wie du schon gesagt hast, die Formel 1 stand wirklich auf der Kippe, war aber der einzige weltweite Sport, der eigentlich diesen Sport so weiter betrieben hat, wie er vorher war, auf anderen Rennstrecken, ein bisschen weniger Übersee. Klar, ging aus organisatorischen Gründen nicht und auch aus gesetzlichen Gründen nicht, aber die haben das unglaublich gut hingekriegt, diese Saison mit 17 Rennen. Und da hatten die Leute, die ja zu Hause gesessen sind, irgendwas zum Schauen. Ja. Und das hat die Formel 1 nach oben gebracht, weil die anderen Sportarten hatten nicht so viel zu bieten. Ja. Und das war eine absolute Klasseleistung, muss man sagen. Jetzt ist natürlich der Boom, der spricht jetzt Zuschauerschichten an, die sich früher für die Formel 1 nicht interessiert haben. Vielleicht interessieren sie sich auch für den Sport nicht so. Für die ist das alles eine große Party, ein Happening. Da muss man dort gewesen sein. Man muss erzählen können, dass man dort war, was da eigentlich abgeht. Man hat manchmal so das Gefühl, das Rennen ist ein bisschen Nebensache. Okay, Liberty verdient damit eine Mörderkohle. Die Formel 1 ist zumindest mal in den Köpfen der Leute, was wichtig ist. Man kann nur hoffen, dass sie auch so transportiert wird nach außen, dass die Leute sich eben nicht nur, keine Ahnung, dafür interessieren, was der Hamilton jetzt gerade wieder anhat oder was der Norris zwischen den Rennen gemacht hat, sondern eben auch für die ganzen anderen Aspekte, die Technik, die Strategie, interessieren die ganzen Zusammenhänge. Ja. Es ist ja ein Sport, der so viel Hintergrund bietet wie kein anderer, weil es eigentlich 3 Sportarten in einer sind. Das sind die Fahrer gegen die Fahrer, die Technik gegen die Technik und die Teams, also quasi die Organisationen gegen die Organisationen. Und das hat viel, viel mehr Geschichten als jetzt irgendwie ein paar Posts auf Social Media, die dann natürlich gehypt werden. Ja. Aber trotzdem, es ist meine Basis da und jetzt liegt es eigentlich an uns, den Leuten zu zeigen, da ist viel, viel mehr dahinter. Interessiert euch für den Sport, das ist viel geiler als das, was so ein bisschen drumherum ist.
Ja. Nächstes Jahr geht's direkt mit einem neuen Reglement weiter. Da gibt's auch wieder viel zu erklären. Müssen wir mal abwarten, wir wissen ja selber noch nicht genau, was passiert. Leider mit Michael Schmidt nicht mehr ganz so oft dabei, aber er hat ja versprochen, er kommt ab und zu mal nach Stuttgart in unser Studio und erklärt uns die Welt, wie ihr das von früher gewohnt gewesen seid. Es gibt vor der Weihnachten auch nochmal einen kleinen Saisonrückblick mit uns allen und ja, dann, wir hoffen natürlich, dass ihr uns treu bleibt, auch mit ein bisschen weniger Michael Schmidt an Bord, aber ja, wir geben uns weiter Mühe, die Qualität hochzuhalten. Und hoffen, ja, wie gesagt, dass alle an Bord bleiben. Wir melden uns, wie versprochen, dann demnächst wieder. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Servus.